Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside Hanse. Und heute sprechen wir mit unserem Cheftrainer David Röhrig. Moin David.
Hallo Schaffi.
7 Spiele vor dem Saisonende wollen wir jetzt gemeinsam noch ein bisschen auf deine ersten Monate in Lübeck, es sind glaube ich 10 an der Zahl, zurückblicken und natürlich auch auf die Saison, wie du sie einschätzt und auch darüber reden, was du dir für die neue Saison vornimmst. Vielleicht starten wir damit mit der aktuellen Saison. Auch so ein bisschen privat wollen wir gerne mal hinter den Menschen David Röhrig blicken. Vielleicht kannst du einmal zusammenfassend sagen, wie jetzt die ersten 10 Monate in Lübeck für dich waren, sowohl sportlich als auch privat.
Ich glaube, sie war sehr, sehr intensiv. Im Sommer natürlich, wie das ist, so am Anfang mit viel Euphorie, mit viel, viel Vorfreude. Die gesamte Mannschaft war neu, ich war neu hier und dann hatten wir natürlich einen, ich sag mal, sehr, sehr düsteren Herbst mit vielen, vielen Niederlagen, wo wir auf einmal in ein Fahrwasser geraten sind, aus dem wir uns eigentlich raushalten wollten. Aber jetzt natürlich auch mit einem sehr, sehr positiven Trend, einer tollen Entwicklung. Deswegen ein sehr, sehr spannendes und lehrreiches Jahr und ich hoffe, wir holen dann noch einige Punkte im Schlussspurt.
Du bist jetzt dann ja auch neu zugezogen, quasi in den Norden. Wie ist es dir ergangen? Hast du dich schon eingelebt?
Ja, auf jeden Fall. Das ist mir auch relativ leicht gemacht worden. Erstens natürlich durch den super Sommer, den es hier in Lübeck gab. Dann ist man direkt am Meer natürlich erstmal schon mal eine ganze Stufe glücklicher und bin aber auch vom Team oder vom Team um das Team, von der Geschäftsstelle etc. extrem gut aufgenommen worden und ich glaube, Lübeck ist einfach eine sehr, sehr schöne, lebhafte Stadt, wo man sich sehr, sehr wohl fühlen kann.
Gehen wir noch ein bisschen ins Private rein. Deine Freundin wohnt ja nicht hier. Wo wohnt die genau?
Ja, genau. Die wohnt jetzt in Solingen. Wir haben vorher in Bonn, in meiner Geburtsstadt, zusammen gewohnt und sie selber studiert aber in Köln noch Sozialpädagogik auf Lehramt und spielt zweite Liga beim HSV Solingen-Gräfrath, momentan im Aufstiegskampf in die erste Liga. Und deswegen ist die dann nach Solingen gezogen, als für mich klar war, dass es für mich nach Lübeck geht.
Schaffst du es denn da ab und an mal vorbeizuschauen, wenn es irgendwie passt mit einem Auswärtsspielen oder auch mal mit vielleicht mal einem spielfreien Wochenende?
Ja, das ist natürlich nicht ganz leicht, weil wir in der Regel beide am Wochenende unterwegs sind, dann handballerisch. Aber in der zweiten Liga gibt es ja das ein oder andere, also in der Männerliga Freitagsspiel oder mal Länderspielpausen oder so. Und das klappt bisher erstaunlich gut, dass wir da immer irgendwelche Freiräume mal finden, uns zu besuchen.
Das heißt, Handball ist bei euch dann sicherlich auch schon ein präsentes Thema. Gibst du da irgendwie Tipps oder wie muss man sich das vorstellen? Weil dein Wissen von Handball ist natürlich sehr, sehr groß.
Es geht. Also natürlich ist Handball bei uns ein großes Thema. Tatsächlich aber fast mehr, ich sag mal, ihre sportliche Entwicklung als jetzt meine eigene, weil ich dann immer froh bin, wenn ich, sag mal, zu Hause bin oder raus aus der Halle bin, weil ich ja den ganzen Tag mich nur mit Handball beschäftige. Von morgens bis abends dann auch durchaus mal abzuschalten. Aber natürlich, selbst im Urlaub oder so, wenn wir mit einem Glas Wein oder so mal zusammensitzen, gibt es die eine oder andere Fachdiskussion. Aber ich halte mich jetzt auch mit Tipps vorsichtig zurück, es sei denn, es kommen Fragen von ihr.
Du hast gerade schon das Thema Abschalten angesprochen. Wie schaltet David Röhrig ab nach Heimspielen, nach Auswärtsspielen?
Oh, das ist schwer pauschal zu sagen. Das hängt natürlich ein bisschen einerseits vom Ergebnis ab. Andererseits auch Auswärtsspiel oder Heimspiel. Wir haben ja extrem lange Busfahrten. Da ist es sehr leicht oder da schalte ich fast schlechter ab nach einem Sieg, weil man dann voller positiver Adrenalin ist und das macht natürlich viel Spaß. Nach Niederlagen bin ich dann eher in mich gekehrt und versuche möglichst schnell Schlaf zu finden. Das klappt meistens ganz gut. Und dann bin ich eigentlich immer froh, wenn möglichst bald schon ein nächstes Training wieder ansteht, weil ich hasse nichts mehr als mit so einem dem Gefühl einer Niederlage im Rücken durch den Tag zu gehen. Und dann bin ich eigentlich froh, wenn man den Blick schnell wieder nach vorne richten kann. Also so 100% abschalten geht dann tatsächlich nur, wenn Lara, also meine Freundin, mal zu Besuch ist oder Familie oder so, wo man sich dann wirklich ablenken kann. Ansonsten drehen die Gedanken sich sehr, sehr viel um die Ergebnisse, um die Spiele.
Ein großes Thema in der heutigen Zeit im Handball ist ja das Thema Videoanalyse. Vielleicht kannst du mal unsere Fans so ein bisschen einweihen in deine Arbeit. Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Was genau machst du da? Wir als Verein haben ja das vielleicht auch als Info vorweg an die Fans die Pflicht, die Heimspiele, die bei uns stattfinden, wenige Stunden später auf eine Plattform hochzuladen, auf die dann auch alle Trainer der zweiten HBL zugreifen können. Aber vielleicht sagst du uns einmal, was du jetzt genau machst als Spielvorbereitung auf die kommenden Gegner.
Ja, also grundsätzlich ist die Videoanalyse im Grunde, was den zeitlichen Aufwand angeht, der Hauptteil meiner Arbeit. Das ist so ein bisschen der Fleißteil. Damit verbringe ich die meiste Zeit des Tages, wenn halt nicht die Trainingsvor- und Nachbereitung ansteht. Wie kann man das vereinfacht erklären? Es gibt, du hast ja gesagt, die Videos stehen alle online zur Verfügung. Ich gucke mir 4 bis 5 Spiele pro Gegner an, habe eine Videosoftware, mit der ich dann, wie beschreibt man das am besten, gewisse Merkmale markiere. Also ich sag mal jetzt, Schaffi, du wärst der Linke beim Gegner. Wenn du eine 1-gegen-1 Aktion gegen den Innenverteidiger rechts hast, dann dabei zur Hand gehst und den Ball in eine Ecke wirfst oder noch den Kreis anspielst, dann habe ich genau alle diese Merkmale in meiner Software, kann die markieren und kann dann, wenn ich alle Spiele geguckt habe, alles markiert habe, den Spieler Schaffi auswählen und kann jetzt gucken, wie oft geht er zu welcher Seite, gegen welche Position geht er, wo wirft er hin. Und genauso mache ich das mit taktischen Abläufen. Was ist der Lieblingsablauf? Wie bewegen sich die Kreisläufer? Wer spielt mehr beim Gegner zusammen? Wo kommen die häufigsten Abschlüsse? Und so weiter und so fort. Und dann kann ich das am Ende alles durch diese Software filtern und dem Gegner, unserer Mannschaft in der Vorbereitung auf das Spiel die wichtigsten Sachen mitgeben, anhand derer wir dann unsere Spielstrategie entwickeln.
Ja, vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Ich glaube, das ist für unsere Fans wirklich mal interessant, weil das natürlich etwas ist, was man von außen gar nicht sieht. Jetzt bringen wir uns mal kurz rein in die Mannschaft. Ihr habt, soweit ich aber weiß, 2-mal in der Woche eine Videositzung. Wie läuft das genau ab?
Genau, es gibt immer einen Tag, wo wir unseren Angriff auf die gegnerische Abwehr vorbereiten. Wo sind da vielleicht Schwachstellen? Was sind Besonderheiten in deren Abwehr? Also auswählen, was ist unsere Angriffsstrategie? Und am Tag vor dem Spiel gucken wir dann, was macht der gegnerische Angriff und wie ist dann unsere Abwehrstrategie dagegen.
Du bist im letzten Jahr ja vom TSV Bayer Dortmund zu uns gekommen, warst da Co-Trainer unter Per Pütz. Der ist jetzt beim BRC. Frage an dich, wie vernetzt so ein junger Trainer wie du in der Handballwelt?
Ja genau, also mit Per habe ich lange Jahre in Dormagen zusammengearbeitet, ich glaube insgesamt 6 Jahre, hauptsächlich im Jugendbereich. Das letzte halbe Jahr, nachdem es da einen Trainerwechsel gab, haben wir dann auch mit den Profis ein halbes Jahr zusammengearbeitet, ansonsten vor allem in der Jugendarbeit, und über diese Zeit ist eine wirklich gute Freundschaft entstanden. Das heißt, auch wenn er jetzt beim BRC ist und ich nach Lübeck gegangen sind wir, ich sag mal, fast täglich im Austausch, sowohl privat als auch ständig über fachliche Dinge. Per arbeitet auch als Scout beim BRC, also hat ein sehr großes Wissen über eine ganze Menge an Handballspielern in allen Altersklassen in Deutschland, und alleine da ist der Austausch natürlich immer sehr intensiv, aber auch auf privater Ebene.
Gibt es auch andere Trainer, mit denen du Kontakt hast, seit 2 Jahren, oder also, sagen wir mal, viel Kontakt?
Ja, meist noch mit Jamal wahrscheinlich, Naji, auch WHC, kommt aus der gleichen Region wie ich, also aus der Ecke Bonn. Wir haben tatsächlich auch ein Semester gemeinsam studiert an der Universität Bonn und haben dann auch in Dormagen einige Jahre zusammengearbeitet und im Auswahlbereich beim HV Mittelrhein. Und da ist es im Grunde ähnlich wie mit Per, dass da nach wie vor der, ich sag mal, fachliche Kontakt, aber vor allem auch der private Kontakt immer noch sehr, sehr eng ist. Und ansonsten, ich arbeite natürlich daran, mein Netzwerk auszubauen, gerade in den Profibereich. Aber da ist man unter Trainerkollegen natürlich immer mal wieder, sei es telefonisch oder WhatsApp, im Austausch.
Du hast gerade dein Studium angesprochen. Welchen Studiengang hast du genau gemacht? Was hast du studiert?
Ich habe einen Bachelor in Germanistik und Geschichte gemacht und dann einen Master in Neuere und Neueste Geschichte.
Was man als Handballtrainer also macht.
Ja, ja, das ist der klassische Werdegang. Und ich glaube, Jamal hatte so ein interdisziplinäres Studium. Das heißt, er hat Geschichte und Politik gemacht. Und da sind wir uns in einer Vorlesung an einem Montag, glaube ich, mal über den Weg gelaufen. Ansonsten haben wir uns da aber nicht so oft gesehen.
Okay. Wir wollen jetzt noch mal so ein bisschen auf Sportliche kommen. Der Saisonstart lief nicht ganz so wie gewünscht. Der Herbst wurde dann auch nicht besser. Es gab für dich natürlich auch als Trainer einen sportlichen Abgang, der sehr schmerzte, mit Matej Klima. Und dann, glaube ich, eine Phase, die für die Mannschaft und für euch als Trainerteam unglaublich intensiv war, nämlich der ganze Herbst, Winter, wo es wirklich nicht gut lief. Jetzt habt ihr euch gefangen, die ganze Mannschaft ist gewachsen, das hat man in den letzten Spielen eindeutig gesehen. Was würdest du sagen, waren hier die entscheidenden Faktoren?
Ja, ich glaube, der entscheidende Faktor war da so ein Stück weit immer Zeit, und dadurch, dass wir Matej Klima dann abgegeben haben, hat sich das nochmal ein bisschen in die Länge gezogen. Weil 10 neue Spieler zu integrieren und dann, ich sag mal, mit Matej Klima und Nils Verstijn die beiden Haupttorschützen abzugeben, plus eine ganze Reihe ja sehr erfahrener Größen hier im Verein, das ist individuell zu ersetzen und wir waren immer davon überzeugt, dass wir da auch die richtigen Spieler geholt haben. Was wir sicherlich ein Stück weit unterschätzt haben, ist aber, wie lange es dann doch braucht, um Automatismen zu entwickeln, auch Hierarchie in einem Team zu entwickeln. Das war gerade ein Bereich, den ich auch persönlich so ein bisschen unterschätzt habe. Am Ende findet Handball eben nicht auf dem Schachbrett statt, sondern in der Halle und in der Kabine und in den Besprechungen. Und wenn man dann in der zweiten Liga häufig so ein bisschen auch Try and Error spielen muss, weil die Mannschaft eben völlig neu ist und man muss bestimmte Abläufe testen und dann funktionieren sie vielleicht nicht, dann verliert man sehr, sehr schnell in der zweiten Liga Spiele und dann kommt natürlich auf einmal ein Ergebnisdruck in die Mannschaft rein, der, wenn sie noch nicht so gefestigt ist, das Zusammenspiel einfach deutlich erschwert. Und das hat uns sehr viel Energie alle gekostet, hat uns einige Nerven, glaube ich, gekostet, die Fans sicherlich auch. Aber es war auch zu jedem Zeitpunkt zu erkennen, dass es nie daran lag, dass die Mannschaft nicht Talent hat oder dass sie nicht mit 100% Willen und Konzentration im Training ist, sondern dass wir einfach die nötige Zeit und Ruhe brauchen. Dass sich das jetzt so gut in der Rückrunde entwickelt hat, war zu dem Zeitpunkt vielleicht gar nicht abzusehen, bestätigt uns aber so ein bisschen in dem, was wir da im Sommer geplant haben.
Wer sich in dieser Saison aus unseren eigenen Reihen sicherlich auch für die Fans mit am offensichtlichsten sehr stark weiterentwickelt hat, ist Yannick Schrader. Du setzt Yannick Schrader sehr oft auf der Mitte ein. Unsere Fans kennen Yannick quasi aus den vorherigen Saisons eher auf der Position Rückraum rechts oder auch rechts außen. Was steckt da für eine Idee hinter? Warum setzt du Yannick auf der Mitte ein?
Ja, grundsätzlich auch, dass ich Yannick unbedingt im Kader haben wollte, lag einfach daran, dass ich finde, dass er ein sehr intelligenter Spieler ist, der eine sehr gute Spielidee hat, der sehr, sehr schnell ist, aber auch mit seinen Schlagwürfen gefährlich agieren kann. Und dass ich in den Gesprächen bereits vor der Saison ihm früh auch signalisiert habe, Yannick, mach hier weiter in Lübeck, auch wenn er vielleicht vorher gar nicht so viel zum Zuge kam. Und am Anfang war das vor allem auf Rückraum rechts der Fall. Und dann hat sich aber so im Laufe der Saison herausgestellt, ja, er könnte mit seinen strategischen Fähigkeiten vielleicht noch viel mehr Einfluss auf Rückraum Mitte nehmen. Und deshalb ist so langsam die Idee gewachsen, ihn auf die Mitte zu ziehen. Und ich finde, da hat er dann nochmal einen Riesensprung gemacht, weil er sich unfassbar viel mit dem Spiel beschäftigt. Sehr, sehr spielintelligent ist, nicht nur selber auf der Platte, sondern auch in der Vor- und Nachbereitung von Spielen. Und er ist sicherlich nicht der laute Anführer, der jetzt schreiend auf der Mitte steht, sondern eher jemand, der mit vielen ruhigen Ansagen die Nebenleute lenkt und durchaus auch in der Auszeit mal das Wort ergreift, was man dann vielleicht außen gar nicht so mitbekommt. Und hat eine fantastische Entwicklung genommen, ist aber, glaube ich, auch erst am Anfang seiner Entwicklung. Er ist immer noch jung und vor allem das erste Jahr überhaupt, glaube ich, in seiner Zeit in Lübeck in so einer tragenden Rolle. Das heißt, von Yannick verspreche ich mir noch ganz, ganz viel.
Jetzt wird es zur neuen Saison natürlich nicht ganz so einen großen Umbruch geben wie im letzten Jahr. Dennoch werden uns einige Spieler verlassen. Martin Waschul beendet eine ganz, ganz große Handballkarriere. Dominik Weiß zieht es in die Schweiz, etwas näher seiner Heimat ran. Und mit Max Raguse geht der aktuelle Top-Torschütze, der natürlich nach Matej Klima eine bärenstarke Saison gespielt hat. Wir haben jetzt mit Nico Blau einen Neuzugang vorgestellt. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen uns in die Pläne einweihen. Wie blickst du auf die neue Saison und auch was ist noch im Kader technisch in der Planung?
Ja, ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, dass ich mir natürlich gewünscht hätte, dass wir den Kader im Grunde einfach zusammenhalten können, weil der angesprochene Faktor Zeit dann natürlich erst so richtig im positiven Sinne zum Tragen gekommen wäre. Aber wir bewegen uns ja nicht im luftleeren Raum, wo wir einfach machen können, was wir wollen, sondern es gibt natürlich auch erstens Konkurrenz in der Liga, wirtschaftlich starke Konkurrenz und es gibt natürlich Rahmenbedingungen, die wir hier einhalten müssen und da steht, glaube ich, die wirtschaftliche Gesundheit des Vereins über allen. Deswegen gab es da einfach Entwicklungen, dass sich der Kader wieder leicht im Sommer verändern wird. Sicherlich etwas mehr, als dass wir uns das gewünscht hätten. Nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, auch im Laufe der Saison gezeigt, dass Spieler, du hast Max Raguse angesprochen, nach dem Matej Klima-Abgang beispielsweise, dass Spieler in Rollen übernehmen können, wenn der Freiraum sich ergibt. Und davon bin ich überzeugt, dass wir das auch im Sommer haben, zumal wir ja nicht bei Null beginnen dieses Mal, wieder mit einem neuen Trainer und wieder mit 10 neuen Spielern, sondern das ist jetzt ja qualitativ durchaus schwere Verluste sind, aber der Kern der Mannschaft zusammenbleibt, die Spielidee zusammenbleibt und dass wir dann punktuell einfach schauen müssen, ja, dass wir da eine schlagkräftige Truppe zusammenbekommen. Davon bin ich überzeugt. Gleichwohl wissen wir auch, dass das dann im Sommer wieder eine sehr, sehr große Herausforderung für uns wird, schnellstmöglich wirklich so wettbewerbsfähig zu sein.
Wir sprachen gerade schon darüber, dass in diesem Jahr gerade erfahrene Spieler den Verein verlassen. Martin Waschow beendet eine sehr verdiente Handballkarriere und Dominik Weiß verlässt den VfL. Wer kann diese Rollen im nächsten Jahr einnehmen? Wer muss hier jetzt in die Bresche springen?
Genau, ich habe es ja so ein bisschen im Grunde angesprochen schon, dass immer wenn einer gerade aus der Führungsriege weggeht, da natürlich auch Freiräume sich ergeben, in die andere Spieler reinstoßen können. Und das muss, glaube ich, auch der Weg grundsätzlich sein, den wir in der Zukunft gehen. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hier in Lübeck beim Handball sind einfach nicht so, dass wir dann einen kompletten, erfahrenen, neuen Spieler holen können. Das ist ganz einfach nicht bezahlbar, sondern wir müssen wieder gucken, wer sind denn hochtalentierte Spieler, hochveranlagte Spieler, die bei uns den Schritt machen können und damit den Verein nach vorne bringen und sich selber nach vorne bringen. Was jetzt konkret vielleicht die Abgänge von Dominik und Waschi angeht, kann man ja zum Beispiel auf die Entwicklung von Leon schauen, der im Sommer gekommen ist und natürlich bei Kiel Titel gewonnen hat, aber natürlich nicht in einer tragenden Rolle war. Und ich finde, in dieser Saison sich unfassbar gut entwickelt hat, mittlerweile ein absolut gestandener Innenblocker ist, der mit viel Härte und Leidenschaft da agiert und der jetzt natürlich nach dem Wegfall von Dominik als Abwehrchef noch mehr auch nach vorne treten wird und noch mehr Verantwortung übernehmen wird, was auch die taktischen Absprachen angeht und sich dadurch weiterentwickeln wird und damit auch den Abgang versuchen wird zu kompensieren. Und das gilt auch für andere Spieler. Ich glaube, Paul Skorupa hat überhaupt in den letzten Jahren hier eine ganz fantastische Entwicklung so als Aggressive Leader genommen und auch Paul wird gefordert sein, da wieder einen Schritt nach vorne zu machen. Und das ist, glaube ich, der Weg, den wir hier in Lübeck gehen wollen, weil nur so sind wir konkurrenzfähig in der zweiten Liga und nur so können wir uns als Verein auch wieder schrittweise nach vorne weiterentwickeln.
Wir haben auch auf anderen Positionen noch sehr junge Talente, die ja unter anderem sogar teilweise zusammenwohnen in der High Talents WG. Das ist ja ein Projekt des VfL, die quasi junge Spieler zusammenzuführen und ja, das Leben neben dem Handball etwas zu vereinfachen und leichter zu machen. Die Rede ist von Paul Dreyer, der sich, glaube ich, in den letzten Spielen jetzt endgültig in die Herzen der VfL-Fans pariert hat, kann man sagen. Und auch von Ole Hagedorn, der ja aktuell tatsächlich noch sein Abitur macht, teilweise jetzt direkt von Abi-Prüfung zum Training eilt. Was erhoffst du dir von diesen beiden Spielern noch in Zukunft?
Ja, das sind genauso Beispiele. Man muss in so junge Spieler immer ein bisschen an Zeit und auch Mühen, sag ich mal, investieren, weil es natürlich völlig klar ist, dass junge Spieler nicht aus dem Stand 15 Spiele in Folge auf Top-Level abliefern, aber die ihr Potenzial andeuten können. Und ich glaube, Paul ist dann ein super Beispiel. Er hat eine überragende Vorbereitung gespielt. Ich glaube, da in der Saisoneröffnung schon ein bisschen auch hier in der Hansehalle für Furore gesorgt und ja, ist dann auch den klassischen Weg gegangen, dass es dann auch mal ein kleines Tal gibt, gerade wenn es auch mannschaftlich nicht so gut läuft und hat jetzt zuletzt wieder aufgetrumpft und ich denke, an dem werden wir in unserem Torhüter-Trio noch ganz, ganz viel Freude haben und das gleiche Potenzial sehe ich auch bei Ole Hagedorn, hat ja schon ein spektakuläres Tor gegen die Eulen da geworfen, noch besser hat mir tatsächlich seine Abwehrarbeit gefallen, die ich außerordentlich gut in dem Spiel fand, gerade für so einen jungen Kerl, wie er es ist. Und ihn müssen wir auch weiter ranführen. Ich freue mich schon darauf, dass er dann im Sommer das erste Mal eine richtige Vorbereitung mitmachen kann, wo wir dann auch einfach einen Test spielen, die Zeit haben, ihn stärker einzuarbeiten. Und dann wird er sicherlich auch mit immer mehr Spielzeit, immer mehr in eine Rolle reinwachsen, dass er immer mehr Verantwortung übernehmen kann.
Wir haben mit Nico Blau jetzt einen Neuzugang vorgestellt, ein niederländischer Nationalspieler, guter Kumpel von Niels Hassein, der ja bestens bekannt ist, beim VfL. Was ist Nico Blau für ein Spieler? Was kannst du unseren Fans hier erzählen?
Ja, also erstmal bin ich super froh, dass Nico sich für uns entschieden hat. Wenn man sich so umgehört hat, das war ein extrem umworbener Spieler, weil er einfach hoch veranlagt ist und zuletzt in der Bundesliga nicht ganz so zum Zug kam, was jetzt nicht so ungewöhnlich ist für einen jungen Spieler. Und deswegen hat er auch ganz aktiv gesagt, er muss den Weg über die zweite Liga gehen, wie das sein Kumpel Verstein ja auch bereits gemacht hat über den VfL Lübeck-Schwartau. Und ich glaube, dass Nico uns ganz, ganz viel Freude bereiten wird, weil er einfach extrem spielstark ist, mit seinen Schlagwürfen aber auch sehr torgefährlich agieren kann und sicherlich ein Spieler ist, der uns viele schöne Momente bescheren kann. Gleichzeitig natürlich auch sehr jung ist, einen Vereinswechsel vor sich hat in eine andere Region, wo man ebenfalls wieder auch Geduld mitbringen muss, dass das nicht nur ein Lauf nach oben wird, sondern wo es auch mal Zähler geben wird. Und die muss man dann einfach auch mitnehmen und akzeptieren, weil man weiß, dass es in der Summe aber für uns ganz, ganz eine ganz wertvolle Entwicklung sein wird.
Ich muss jetzt mal so ein bisschen aus Fansicht sprechen. Was kannst du denn unseren Fans mitteilen? Was ist neben Nico Blau noch geplant? Gibt es da schon Neuigkeiten, beziehungsweise was kannst du aktuell berichten?
Also wir werden auf jeden Fall noch einen Spieler dazu holen, müssen gucken, dass wir noch einen Rückraumspieler finden, wir haben jetzt eine sehr spielstarke Truppe da zusammen, aber einen, der vielleicht noch ein bisschen, ich nenne es mal vereinfacht, Wucht und Athletik reinbringen kann und der auch in der zentralen Abwehrposition seinen Mann stehen kann, das ist auf jeden Fall der Plan, dass wir da noch nachlegen werden, da sind wir auch, ich sag mal, auf dem finalen Wege, das fertig zu machen. Und ansonsten werden wir wahrscheinlich den Kader insgesamt etwas verkleinern.
Er war ja auch sehr groß, muss man ja sagen. Er war ja beim letzten Jahr 22.
Ja, genau. Wir haben aktuell 22 Spieler unter Vertrag, den größten Kader, glaube ich, in der zweiten Liga. Wenn wir Potsdam, Berlin mal weglassen, die ja quasi über 60 Spieler verfügen. Und das muss man immer beruhigend dazu sagen. Wir hatten einen extrem großen Kader und müssen jetzt einfach zusehen, dass wir ihn etwas kompakter gestalten. Das hat natürlich einen wirtschaftlichen Faktor, das hat aber vor allem noch den Hintergrund, dass wir im Laufe der Saison oder auch in der Vorbereitung einfach schon gemerkt haben, dass man einem Kader mit 22 Spielern eigentlich gar nicht gerecht werden kann, weil dann einfach zu viele Spieler selbst mit Verletzungen so ein bisschen hinten überfallen und man ihre Entwicklung nicht so nach vorne bringen kann, wie das auch unser Anspruch ist. Deswegen kann ich alle beruhigen, die so ein bisschen das Gefühl hatten, oh, es gehen so viele und es kommen so wenige. Wir werden immer noch mit 18 Mann einen gut bestückten Kader haben, sowohl qualitativ als auch quantitativ, aber einfach ein bisschen kleiner, als er jetzt dieses Jahr war.
Ja, David, vielen Dank für die Einblicke, sowohl in dein Trainerleben, bis in privat konnten wir, glaube ich, auch mal hinter die Kulissen blicken. Und jetzt geht es in die letzten 7 Saisonspiele. 3 davon in der Hansa-Hölle. Tickets gibt es wie immer unter www.hansahölle.de. Vielen Dank für deinen Besuch und bis bald.
Danke ebenfalls.